Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 108. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Für die heutige Episode habe ich meine Rundreise durch die Pfalz fortgesetzt und in der ländlichen Idylle des Forster Lukashofs den jungen Philipp Lukas aufgesucht. Bin also noch einmal im Riesling-Hotspot Forst unterwegs. Philipp, der das Glück hat, in einigen der Forster Weltklasse-Lagen Rebland zu besitzen, sagt von sich: Ich bin ein Jungwinzer, der mit der Idee unterwegs ist, das zu perfektionieren, was meine Eltern mir in die Wiege gelegt haben, nämlich große Weine zu erzeugen, ehrliche, herkunftsbezogene Weine mit langem Alterungspotenzial. Das treibt mich tagtäglich an. Wie er dabei in Weinberg und Keller vorgeht, darüber habe ich mit ihm gesprochen. Hör dir selbst an, was er dazu zu sagen hat. Los geht's.
Hi, Wolfgang.
Sag mal, du weißt, was ein Elevator Pitch ist?
Ein Elevator Pitch? Nee, erklär mal.
Elevator Pitch. Wenn du einem im Fahrstuhl begegnest und er fragt dich, was du machst und wer du bist,
ja,
hast eine Minute Zeit, was sagst du dem?
Achso, okay. Ich bin ein Jungwinzer mit der Idee von das zu perfektionieren, was meine Eltern mir in die Wiege gelegt haben, große Weine zu erzeugen mit langem Alterungspotenzial und vor allem sehr herkunftsbezogene, ehrliche Weine. Ja, einfach schon so ein bisschen mein Traum zu leben, ja, muss man schon sagen.
Wo lebst du?
In Forst an der Weinstraße, quasi genau in der Mitte der Pfalz.
Viele sagen, der Riesling-Hotspot der Welt.
Der Riesling-Hotspot der Welt, ja. Auf jeden Fall eines der absoluten Riesling-Herzstücke, würde ich sagen. Ja, mit einer ganz, ganz langen Tradition.
Und wenn du von einem Weinliebhaber gefragt wirst, weshalb soll ich mich für dein Weingut, gerade für deins, interessieren? Es gibt ja hier so viele andere auch. Was würdest du dem sagen?
Dem würde ich sagen, dass wir eben schon seit mittlerweile, jetzt die dritte Generation, einen sehr gleichbleibenden Stil haben. Immer uns sehr treu die Idee von feinen, eleganten Weinen, nicht zu viel Alkohol, schöner, frischer Säure. Und wir versuchen das Terroir so gut wie möglich ins Glas zu bringen und so wenig Einfluss wie möglich zu nehmen. Und wer gern Boden schmeckt und Terroir schmeckt, der sollte auch unsere Weine probieren.
Das ist sicherlich ein wichtiges Argument. Was mir direkt aufgefallen ist, als ich hierher gekommen bin, war auch die schöne Atmosphäre. Also würde ich sofort sagen, Mensch, ja, hier kommt man hin und sieht das Ambiente, das Haus und auch die Menschen, muss ich sagen. Ich habe dich gesehen, deine Schwester, deine Mutter, dein Papa. Das war alles sehr familiär, freundlich. Das hat mir gefallen.
Ja, das ist wirklich auf jeden Fall so. Das schätzen die Leute bei uns auch extrem wert. Wir haben ja auch ein kleines Landhotel dabei. Und ist jetzt, seit wir wieder öffnen dürfen, voll. Wir sind super stark frequentiert, haben nur kleines Boutique-Hotel, also 7 Zimmer inklusive Frühstück, aber sehr liebevoll, sehr detailverliebt und so würde ich sagen, sind wir auch und vor allem sehr herzlich. Also bei uns, wer bei uns hierher kommt und möchte Wein probieren, der wird nicht krumm angeschaut, sondern wir nehmen ihn wirklich mit offenen Armen auf, haben extra auch vor 2 Jahren nochmal eine neue Vinothek gebaut oder umgestaltet, nicht jetzt für gastronomische Zwecke, sondern einfach um den Wein zu genießen und den Weingenuss zu erleben. Und ich finde, Wein ist was Menschliches, ist was Zwischenmenschliches und für mich ganz, ganz klar, also es steckt auch immer ein bisschen oder sehr viel von uns auch in jedem Wein. Und deswegen ist es natürlich, die Begegnung zum Menschen und zum Wein ist so genial. Und da bin ich auch so dankbar, dass meine Eltern da vor 20 Jahren so die Idee hatten, komm, wir machen noch ein kleines Landhotel dazu, einfach um diese Win-Win-Situation einfach ausnutzen zu können. Und gerade hier in der so touristischen Pfalz funktioniert das super. Und wie du schon gesagt hast, du hast gemeint, du hast mich, meinen Vater, meine Mom, meine Schwester, es ist auch immer einer von uns da. Und das ist mir auch eben sehr, sehr wichtig.
Ja. Familiär? Ja. Gastfreundschaft wird groß geschrieben und dann natürlich
dazu passt ja auch das Ambiente, diese insgesamt ja auch Pfälzer Herzlichkeit. Ne? Die Pfälzer strahlen ja immer so ein bisschen Lebensfreude und eine Herzlichkeit, eine Bodenständigkeit aus. Das heißt also auch, wer hier ist und sich die Gegend anguckt und andere Weingüter besucht und hier einfach ein bisschen diese Gegend kennenlernen will, der findet auch ähnlich Schönes drumherum.
Ja, absolut. Also die Pfalz lebt dafür. Ja. Ich denke, das ist auch nicht umsonst, dass wir jetzt auch in den letzten Jahren so einen touristischen Boom erleben. Einfach weil ja die Leute das wertschätzen, diese Herzlichkeit, dieses Zwischenmenschliche, aber trotzdem, also oder vor allem dann aber auch die Weinqualität, ja, die dann auch unverkennbar ist. Und die Kombination aus den Dingen, ich glaube, das ist schon eine wirklich gute Sache.
Das ist die Pfalz, ne?
Das ist die Pfalz, so wie wir sie uns vorstellen, ja.
Ja. Ja, und das ist auch, man kann ja viele andere Weinbaugebiete, jedes hat so ja, seine eigene Identität, ne? Seinen eigenen kulturellen Background auch. Ich will das gar nicht werten, aber die Pfalz hat da sowas tatsächlich bodenständig Herzliches, manchmal auch ins Rustikale gehend, aber positiv gemeint. Ja? Und wir wissen alle, wir zwei zumindest, was für ein großer, genialer Mehrwert es ist, ein Glas Wein sich einzuschenken, die Menschen zu kennen, die ihn gemacht haben, die Regionen, die Weinberge. Also das ist einfach nochmal ein emotionaler Mehrwert, der ist ja gar nicht hoch genug einzuschätzen.
Finde ich auch. Also das ist, ja, weil der Wein, finde ich, spiegelt auch oft so ein bisschen das Menschliche, die menschlichen Züge auch so ein bisschen wider. Ja. So wenig wie Einfluss wir ja auch nehmen, aber das hat ja auch nicht nur in der Arbeit im Keller zu tun, sondern auch in der Denkweise im Weinberg. Wie ticken wir? Was macht uns aus? Bin ich auch mal selbst im Weinberg? Und das sind ja alles Schritte, Arbeitsschritte, Parameter, die dann bis zur Lese, bis zur Vinifikation, zum Idealen, zum großen Wein führen. Und da ist natürlich viel, viel von uns auch drin.
Was waren bislang eure größten Erfolge?
Wir haben mal den Bunte Award gewonnen. Das war eine ganz große Sache. Damals vom Papa noch mit unserem 2012er Forster Pechstein. Sonst sind wir eigentlich auch immer ganz gut so bewertet. Generell bei Vinum, bei Gomeo, bei den Klassikern. Da stehen wir immer so zwischen 3,5, 3, 4.
Spielt das eine Rolle
Sterne.
Für uns?
Ich sage immer so, wir probieren natürlich viel, viel mit Winzern gemeinsam, ich bin ein großer Winzerfreundeskreis. Was ich nicht mag, ist, wenn ein Wein probiert wird und das ist ein 95-Punkte-Wein. Das ist nicht meine Denkweise. Wir haben ein bisschen eine andere Denkweise von Weinen. Wir freuen uns, wenn wir auch dort Anerkennung bekommen, aber wir machen nicht Weine für die Weinkritiker, sondern wir machen Weine für unsere Kunden, für uns selbst, die uns eben schmecken. Und alles andere, glaube ich, kommt auch von ganz allein. Ich glaube, die Authentizität ist das ganz, ganz Wichtige. Und wenn ich versuche, Punkteweine zu machen, versuche ich, glaube ich, immer so ein bisschen was nachzugehen, dem aktuellen Trend, was derzeit vielleicht hoch bewertet wird und derzeit vielleicht nicht so hoch bewertet wird. Und dann verliere ich, glaube ich, auch so ein bisschen meine eigene, ja, die Authentizität. Das wäre absolut nicht unsere Idee. Also wir
was braucht man für so einen 95 oder 98 Punktewein? Was muss der, was hat der?
Unserer Meinung nach hat er sehr, sehr viel Ehrlichkeit. Also es ist, wie ich schon vorhin auch gesagt habe, ein Wein mit extrem, man schmeckt den Wein, man schmeckt zum einen das Weingut. Es ist eigentlich so ein bisschen die, wie man auch den Begriff Terroir erklärt. Für uns ist Terroir nicht nur die Topografie, also die Beschaffenheit des Weinbergs, der Boden, das Mikroklima, sondern auch so ein bisschen das Zusammenkommen dieser Parameter mit dem Mensch. Ja, und das Verschmelzen mit dem Mensch. Und je genialer das passiert und je reibungsloser das passiert, desto größer werden auch die Weine.
Du hast vorhin gesagt, reibungslos sollte es sein. Das heißt, ich übersetze das in meine Sprache. Es liegt nicht nur an der großen Lage und an dem besonderen Ehrgeiz des Winzers, sondern es ist genau diese Schnittstelle, diese Art und Weise, wie der Mensch mit dem Weinberg umgeht, das heißt auch, wie gut er ihn kennt, ihn versteht, ihn in seinen Besonderheiten zu lesen und zu handeln weiß. Das
genau.
Meinst du?
Das meine ich, genau, das ist es. Aber das ist eine never-ending Story, Weinberge kennenzulernen und zu wissen, wie welcher Weinberg auf was reagiert. Da muss man auch die Böden kennen. Da sage ich auch immer, jemand, der nie in den Weinbergen mit der Hand gearbeitet hat selbst, der kennt seine Weinberge nicht. Es ist ganz, ganz wichtig, selbst in den Weinberg. Also mir ist es zum Beispiel sehr, sehr wichtig, das Ausstufen, die fehlenden Stöcke von alten Weinbergen mit neuen Reben zu bepflanzen. Da bin ich immer selbst mit dabei. Da grabe ich auch immer selbst die Löcher, weil ich finde, da lernt man die Weinberge so genial kennen, weil man jedes Loch auch gräbt. Dann sieht man, jeder Weinberg ist auch heterogen. Es gibt, auf der einen Seite ist es, kommt nach 30 Zentimeter das Kies, auf der anderen Seite ist total Ton, was dann normalerweise, was dann auf zwischen 30 und 40 Zentimeter kommt. Und so lernt man dann auch wirklich jeden Weinberg mit in sich auch kennen. Und das ist mir, also durch die Arbeit im Weinberg lernt man Marmalade am meisten.
Also nicht alle Weinberge nach Schema F behandeln, sondern ja, ihre Besonderheiten verstehen. Und wo hast du das gelernt?
Ich war begeisterter Skirennläufer jahrelang und hatte auch überlegt, das vielleicht in einen professionellen Weg zu gehen. Aber dann so mit 14, 15, als ich dann weggehen hätte müssen, um das noch zu intensivieren, habe ich mich dann gedacht, nein, ich glaube, ich weiß jetzt, was ich will. Und das war dann eben das. Und dann habe ich nach dem Abitur erstmal Ausbildung gemacht, ganz klassische Winzerausbildung, auch bei sehr, bei Freunden von der Familie, von uns, beim Philipp Wittmann in Rheinhessen, einfach auch sehr bewusste gewählt Betriebe von mir. Und dann war ich beim Emre Schönleber an der Nahe, auch Riesling, aber auch immer offen für andere Rebsorten, das war schon auch wichtig, aber der Fokus immer auf dem Riesling. Und dann war ich auch ein bisschen in der Champagne, im Burgund, wie ich dir vorhin schon gesagt hatte, war ich in Österreich bei Bründelmeier Praktikas machen. Und nach der Ausbildung, Studium in Geisenheim, ganz, ganz klassisch, um auch so ein bisschen, ich habe immer gesagt, in der Ausbildung lernt man, dass man es macht und wie man es macht, und im Studium lernt man so ein bisschen den, ja, warum man es macht, so ein bisschen in dem tieferen Background, was auch richtig wichtig war und wichtig ist, um noch enger und noch tiefer in die Materie zu kommen. Wobei ich muss sagen, die Ausbildung hat mir, ich will nicht sagen mehr, aber das gleicht sich schon sehr, sehr gut aus. Deswegen würde ich jedem empfehlen, Ausbildung und Studium oder Dual, weil das ist so, so wichtig. Weinbau ist ein Handwerk, es ist ein handwerklicher Beruf, ist ein landwirtschaftlicher Beruf, und da ist die Arbeit draußen, die handwerkliche Arbeit einfach auch das Entscheidende.
Könnte man ja sogar so drehen und sagen, Mensch, allein das Studium in Geisenheim ist vielleicht sogar zu wenig.
Ich bin da eh manchmal ein bisschen forsch mit meinen Aussagen. Aber wenn ich persönlich für mich spreche, das muss ich immer dazu sagen, sage ich, wer das Studium in Geisenheim allein abgeschlossen hat, kann meiner Meinung nach keinen Betrieb führen. Das ist eine sehr forsche Aussage, ich weiß, aber das ist so meine Meinung, weil ich einfach zu wenig von der Praxis gelernt habe. 3 Monate Praktikum reicht für mich nicht aus, um eine Vegetation zu verstehen. Wir hatten es gerade vorhin, Weinberge zu verstehen. Das dauert Jahrzehnte. Aber überhaupt mal ein Jahr eine Vegetation zu erleben, eine einzige, ist eigentlich viel zu wenig. Und dann gar keine zu erleben, nur 3 Monate mal im Herbst ein bisschen die Praxis mitzuerleben, das ist zu wenig.
Gehen wir mal nochmal zu deinen Ausbildungsbetrieben. Und ich stelle zu jedem Betrieb eine Frage.
Ja.
Was hast du bei Wittmann, was ist die Quintessenz dessen, wo du heute im Nachhinein sagst, das habe ich bei Wittmann mitgenommen, das habe ich dort vor allem anderen gelernt?
Das ist, die Frage habe ich mir auch schon oft selbst gestellt, und da muss ich sagen, beim Philipp hat mich inspiriert, trotz mittlerweile der Größe des Betriebes, ja, der Drang nach Perfektion. Und das ist auch so genau das, so ein bisschen, wo ich mich auch sehe in Zukunft. Eine gewisse Größe von Betrieb, die wir mittlerweile auch haben, aber trotzdem über alles den Überblick zu haben. Natürlich nicht alles selbst machen können, das geht irgendwann nicht mehr, aber über alles den Überblick haben, von egal, wer, die eine Mannschaft ist jetzt am Ausbrechen, die andere ist am Heften, im Keller passiert das, und ich weiß aber genau exakt, wer wo was macht und wann. Und so dann auch die perfekte, für mich perfekten Weine zu kreieren. Das ist eben, das war beim Philipp, fand ich das extrem inspirierend, und das hat mir auch viel geholfen, einfach so eine gesunde Betriebsgröße, wo man überall noch den Überblick auch hat. Und das hat mich wirklich, das fand ich super.
Der Philipp ein Ideal oder Ideale im Plural von den, also Vorstellungen von den Weinen, die er machen will?
Ja.
Oder ist das ein Typ, der einfach sagt, ich habe Ideale, wie ich im Weinberg arbeiten will oder wie ich im Keller vinifizieren will und den Wein, bis er in die Flasche kommt. Und was dann im Ergebnis rauskommt, passt schon.
Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eine interessante Frage. Ich glaube, Zweiteres. Ich habe jetzt so voreilig Ersteres gesagt. Ich glaube, wer ein Idealbild von einem Wein hat, bevor man den Jahrgang erlebt hat, dann machen wir vielleicht Massenweine. Wir machen ja wirklich Weine, die eben sehr geprägt sind von der Witterung, von der jährlichen Vegetation, vom Jahrgang. Wir wollen ja eben wenig Einfluss nehmen und so ist eben jeder Jahrgang auch anders. Und das, was uns die Natur gibt, das haben wir und daraus versuchen wir, das Optimum zu machen. Nur wenn ich jetzt sage, ich habe ein Leitbild, mein Pechstein oder mein Moorstein, der muss jedes Jahr identisch schmecken, das kriegen wir nicht hin. Aber außer wir nehmen halt sehr viel Einfluss auf die Weine und das wollen wir eben nicht.
Was hast du von Emre Schönleber in Erinnerung?
Da muss ich immer sagen, Werner Schönleber, der Seniorchef, Fluch und Segen war das, mit ihm zusammenzuarbeiten. Einen halben Tag mit ihm im Weinberg. Ich habe mehr gelernt als 2 Jahre Berufsschule. Also jetzt nicht der Berufsschule zu nahe treten zu wollen. Es war genial. Für mich einer der größten Weingurus, die ich je erlebt habe in meinem bisherigen Winzerleben. Wir haben geschuftet wie die Verrückten. Ich weiß noch, wir haben Hallenberg, haben wir mit der Hand gegippelt, also mit der Hand Laub geschnitten, 70a, also das ist so ein 3/4 Hektar, es war pulle heiß, dann haben wir das fertig gehabt, da haben wir gedacht, boah, jetzt können wir mal schnell was trinken, keine Chance, wir sind hoch, gerade über die Straße in den nächsten noch ein bisschen steileren Weinberg und haben wirklich gedacht, boah. Und er war aber selbst genauso dabei und er war mit da zu der Zeit auch schon über 60. Und also er hat uns nicht geschont, aber sich selbst auch nicht. Aber es war so inspirierend, dann mit ihm auch im Weinberg zu arbeiten. Und da habe ich, muss ich auch, glaube ich, sagen, da habe ich nochmal so den Sinn von der Herkunftsbezogenheit, von dieser Liebe, ja auch zur Liebe zum Detail, Liebe zum Weinberg, habe ich da noch mal intensiver erfahren, vielleicht wie ich es davor erfahren habe. Muss ich wirklich sagen.
Wie war es bei Bründelmeier?
Bründelmeier war in dem, das war nur dann ein Praktikum, 3 Monate über die Lese. Das muss ich sagen, das war auch natürlich nochmal eine ganz andere Größenordnung, aber auch einfach, da finde ich immer das Schöne, groß heißt nicht gleich Masse. Es gibt trotz der Größe der Betriebe trotzdem diese Detailverliebtheit für die Sektgrundweine, die wir gemacht haben. Wir haben nächtelang die Pressen, also durchgepresst, kaum geschlafen, eben um die schonendsten Pressprogramme trotz der Mengen, die wir gemacht haben, zu fahren und trotz da das Optimale rauszuholen. Und bei keiner Pressung wurde mal zu fest drauf gepresst und zu sagen, jetzt haben wir eine halbe Stunde gespart.
Geht schneller, ja.
Genau. Also auch da war das auch die, auch und auch da muss ich auch sagen, das war schon vom Betrieb, ist es ja schon mit den Traubenzulieferern, die mittlerweile, wie viel die da haben, ist ja schon ein bisschen wie eine Genossenschaft, aber wie eine perfekt organisierte. Das war dann, da sind wir dann auch vor der Lese, bin ich dann mit dem Außenbetriebsleiter, mit dem Kellermeister durch alle Weinberge und dann wurden die dementsprechend auch besser entlohnt, wenn sie zum Beispiel eine Artenvielfalt durch Begrünung in dem Weinberg hatten. Das wurde dann auf den Traubenpreis hochgerechnet, weil einfach der Aufwand soll belohnt werden. Ja. Und das ist das, was ich mir auch wünsche für hier in Zukunft. So ein bisschen auch, wie man es in Südtirol ja teilweise auch schon kennt.
Richtig.
Genau. Und das fand ich nämlich auch extrem cool, weil ich das vorher nie so gesehen habe, wie das so funktionieren kann. Aber da sind wir wirklich durch die Weinberge schon vorhin, die Trauben waren eigentlich noch gar nicht richtig reif. Aber da ging es einfach nicht um die Trauben, sondern es ging mal um den Weinberg an sich, um den Weinberg im Gesamten. Und so wurde dann auch der beurteilt.
Da genial. Die richtigen Anreize gesetzt, da kann man auch als Genossenschaft andere Wege beschreiten, ne?
Genau.
Definitiv.
Absolut.
So, und wie hat sich das Ganze jetzt, diese Erfahrungen in Geisenheim, die Lehre, die Prägung durch die Familie, durch deine Eltern, wie hat sich das dann verdichtet in so einer Art Betriebsphilosophie des Philipp? Lukas,
ja.
Welche Ideale, Visionen, Grundüberzeugungen existieren da? Wie bist du da unterwegs?
Ja, das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen so eine Reise, die ich gerade durchlebe. Immer noch durchlebe, muss ich ehrlich sagen. Ich habe jetzt gerade auch ganz ehrlich gesagt den Luxus, das durchleben zu können. Ich bin jetzt gerade so in dieser Position, seit 2,5 Jahren fertig in Geisenheim, jetzt seit 2 Jahren hier fest im Betrieb verankert, 2,5, und bin jetzt gerade nach wie vor so in diesem Bereich, in alle Bereiche reinzuwachsen, weil mir ist es eben ganz wichtig, weil ich auch oft gefragt werde wegen der Betriebsgröße und so, das soll gar nicht mehr so arg viel passieren, aber weil ich eben über alles auch so noch den Überblick behalten möchte. Und das ist mir das ganz, ganz Wichtige. Und das muss ich sagen, das habe ich wirklich vom Philipp mitgenommen. Trotz einer doch beachtlichen Betriebsgröße eben alles noch mitzukriegen. Und dann aber auch dieses sehr, sehr herkunftsbezogene, was ich dann auch wirklich beim, also Werner Schönleber so eingebläut habe. Und die Einflüsse, genau, die filter ich gerade, die versuche ich eben genau auf unsere Betriebsstrukturen, wie wir es ja haben, jeder hat ja eine andere Betriebsstruktur auch, so ein bisschen auch einfließen zu lassen. Also wir sind gesegnet mit vielen guten Lagen, andere natürlich noch viel, viel mehr, aber auch, ich würde sagen, das passt schon ganz gut. Ja, ich bin da gerade mittendrin, da die vielen Idealbilder, die ich mir so angesammelt habe, so auf unseren Betrieb immer weiter zu puzzeln, sodass sie auch für unsere Betriebsstruktur und für meine Zukunftsbetriebsstruktur passen. Ja. Da bin ich gerade so mittendrin und da bin ich auch sehr, sehr froh, dass meine Eltern ein offenes Ohr haben, dass sie drauf eingehen, wenn ich was sage. Aber ich bin da auch niemand, der jetzt sagt, so, ich bin jetzt hier und mache innerhalb von 1-2 Jahren alles rückwärts und vorwärts, sondern das ist so ein schleichender Prozess, wie ich gerade in unsere Betriebsstruktur reinwachse. Und muss auch sagen, ja, wir sind da auf einem guten Weg, aber sind nach wie vor auf einem, das ist eine Reise, die wir jahrelang gehen werden.
Ja, und doch, ich glaube auch, du hast recht, es ist ein Luxus. Du hast es so ähnlich formuliert, jetzt diese Chance zu haben, alle Abteilungen eures Weingutes, sagen wir mal, auch mit einer gewissen Gelassenheit und Ruhe zu beschnuppern, kennenzulernen, wie das hier funktioniert, aber auch wie es draußen in den Weinbergen funktioniert. Genau. Und wir haben ja vorher über die Lagen auch gesprochen, die kennenzulernen. Ne? Das ist ja dir ein Anliegen und das geht nicht von heute auf morgen. Da macht es schon Sinn, das ein bisschen mit Muße auch zu tun. Ja. Klar, wenn man reingeworfen wird und muss, dann, es hat ja viele, es wissen das alle in anderen Generationen, auch heute gibt es das, die Eltern können auf einmal nicht mehr und dann natürlich muss man ran. Ja. Zu 100%, das ist jetzt für dich eine ganz gute Situation, aber ich finde, vielleicht auch für uns zwei jetzt eine Gelegenheit, dass wir mal den einen oder anderen Wein probieren und du mir dann mal ganz konkret auch sagst, was ist denn das Besondere auch seiner Herkunft?
Ich muss auch sagen, die letzten 3-4 Jahrgänge, sie bekommen, also der Lukashof-Stil bleibt gleich, aber sie bekommen doch immer mehr Philipp. So von Jahrgang zu Jahrgang. Und wir werden heute jetzt nicht so in die Jahrgangstiefe gehen, aber wir werden so ein bisschen 19, 20 probieren. So ein bisschen verschiedene Qualitätsstufen. Wir probieren jetzt heute mal nur Riesling. Aber jetzt probieren wir erstmal hier unseren Forster. Prost.
Zum Wohl.
Schön, dass du hier bist.
Sehr gerne. Also Forster Riesling, das heißt, dass wir sind uns hier, wir sind hier auf der Ortsweinebene.
Genau. Für diejenigen, die den Wein vielleicht noch nicht kennen oder den Wein gibt es seit 2014 bei uns, weil natürlich in Forst liegt es nahe, dass wir relativ schnell auf die Lagen eingehen in Forst mit diesen vielen Lagenvielfalt. Und mir war das immer so ein bisschen, ja, ich will jetzt sagen, kein Dorn im Auge, aber ich fand es sehr schade, dass es nie so einen richtigen Forster-Riesling gab, weil der Ort Forst steht ja eigentlich auch so für Riesling. Und dieses jetzt, wenn man es ins Französische setzt, dieses Village-Wein-Thema hat mir auch in Burgund schon immer extrem gut gefallen, weil man da halt teilweise dann, gerade in Burgund ist es ja so ein Thema Preis-Leistung, und da hat man dann für extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis große Weine gekriegt. Das hat mich dort, fand ich das schon immer gut, deswegen war ich dort auch immer so bin ich viel auf der Ortsweinebene unterwegs. Und dann habe ich gesagt, komm, ich habe jetzt 2 Jahre Ausbildung gemacht, zwischen Studium und Ausbildung auch Zeit, machen wir jetzt ab 2014 mache ich jetzt einen Forster Riesling. Und deshalb auch diese Unterschrift, dieses P. Lukas, das steht quasi für Philipp Lukas. Und den Wein gibt es jetzt seit 2014. Ich habe dieses P. Lukas nur so ein bisschen auch dran gesetzt, dass man sieht, das ist so mein eigenes Projekt von damals. Mittlerweile bin ich natürlich genauso wie der Papa für die also wir sind ebenwürdig verantwortlich für die komplette Sortiment, aber das soll eben trotzdem noch geben, dass die Leute auch so spüren, da kommt was nach. Hä? Die Generation, der Generationenwechsel läuft, ist am fließenden Übergang. Und die Idee ist es davon, so ein bisschen alles, was Forst so zu bieten hat, an Mikroklima, an Böden, an Topografie, in einen Wein zu bringen.
Gehen nicht die Details dann unter?
Ich finde, die gehen nicht unter, sondern der Wein profitiert von den verschiedenen Details und wird dadurch eher noch komplexer vielleicht und noch tiefgründiger, noch spannender, aber auch nicht unbedingt der Charming Boy, sage ich. Also er ist schon ein Wein, ich meine, da haben wir niedrigen Alkohol, wir haben eine hohe Säure, ist knalltrocken, relativ rassiger Typ, ja, gerade im jungen Stadium. Und über die verschiedenen Lagen reden wir ja gleich, wenn wir die Lagen probieren. Aber wir haben ja halt auch die ein oder andere kühle Lage in Forst. Und da ist dann halt eben da auch drin. Aber das ist so für mich so schon ein bisschen ein gewisses Idealbild an Riesling. Die Nase ist schon animierend. Für uns ist ja auch gerade ein großes Thema, denke ich, weißt du auch. Frucht im Wein, ja, nein. Für uns ist Frucht kein Fremdwort. Also wir mögen Frucht im Riesling. Keine aufgesetzte Frucht, keine künstlich erzeugte Frucht, aber Riesling lebt einfach so von der Frucht, die uns die Natur schenkt, finden wir. Auch mit den verschiedenen Arten. Und dann keine so eine aufgesetzte, plumpe Frucht, aber so eine schöne Frucht, so eine ganz leichte, reduktive Art. Ja. Wenn man so ein bisschen da reinriecht, so ganz leicht so ein nasser Boden, den man dann auch so ein bisschen wahrnimmt. Das finde ich dann die Nase auch nochmal so ein bisschen spannender werden lässt. Und dann im Geschmack eher nicht diese ausladenden Typ Wein, der die Backen voll macht, sage ich immer, sondern der eher so ein bisschen kerzengerade runtergeht, so der maskuline Typ, der dann auch mal so ein bisschen die Schulter links und rechts zeigt im Gaumen und dann mal ein bisschen ruppig wirkt vielleicht, gerade im jungen Stadium. Aber das ist das, was ich mir auch so unter vorstelle. Deswegen mag ich auch sehr, sehr feine, schlanke Weine, deswegen halt mag ich auch 2020 so sehr bisher.
Das ist ein temperamentvoller, rassiger Typ.
Genau.
Ja. Ja. Du hast schon sehr gerade marschiert der da durch, bleibt aber trotzdem hinten raus, heißt das nicht, dass er schnell weg ist, sondern da ist schon eine gehörige Portion an Finish, an Nachhall.
An Saft, ja.
Da.
Und an Struktur.
Ja. Mhm. Und auch in der Mitte, das ist nicht breit, aber eindrucksvoll, so würde ich das nennen.
Genau.
Der spricht schon mit einem. Das ist kein Wein, der schweigend da diese Runden zieht im Mundraum, sondern der, du hast es angedeutet, diese zwei Seiten noch hat, diese fruchtige Noten.
Ja.
Merkt man sofort, wenn man reinriecht, dass ihr jetzt keine Verächter von Frucht seid.
Genau.
Ja. Ja. Aber er hat auch diese andere Seite. Du hast es steinig genannt, ich würde es auch ein bisschen würzig nennen.
Ja.
Kräutrig zum Teil. Diese beiden Dimensionen hat es. Es ist, und man kann sich hier nicht einfach entscheiden, ist er nun auf der einen oder auf der anderen Seite. Ich finde, er hat beides. Reduktion vielleicht ein bisschen, merkt man
minimal.
Aber nicht.
Nee,
minimal.
Nicht,
ja.
Nicht
das ist nicht insofern für mich eine Entdeckung, würde ich erst mal gerade sagen.
Ja, vielleicht gerade nochmal zu dem Thema, weil du gesagt hattest, ist es mir wichtig mit den hochbepunkteten Weinen, weil ich würde ja sagen, vielleicht nimmst du es anders wahr, generell ist ja der Trend, auch gerade wenn man das probiert, was oft dann hoch bewertet ist, eher die sehr, sehr wenig Frucht.
Ja.
Und das ist so, das ist immer auch so ein bisschen die Antwort für unseren Stil vom Wein. Wenn ich jetzt sagen würde, okay, ich könnte natürlich auch anders vergären, ich könnte es jetzt auch anders legen, aber ich will die Weine, die müssen mir schmecken und ich will die authentisch auch präsentieren. Und dann habe ich lieber 92 Punkte anstatt 95, aber habe einen Wein, der mir einfach eben perfekt, also der mein Idealbild entspricht. Und da gibt es vielleicht auch irgendwann wieder andere Zeiten, wo dann so ein Stil von Wein dann auch vielleicht wieder
mir ist es sehr viel sympathischer, wenn du genau das tust, ne?
Ja,
wenn
ja.
du einen Wein machst, der zu dir, eurer Familie und vielleicht auch zu euren Lagen passt. Also ja. Ich weiß natürlich, dass man aus euren Lagen auch einen anderen Weintyp machen könnte, völlig klar. Aber klar. Das musst du dir und zu deinem Charme auch passen. Und das tut das. Das ist im Grunde genommen, wenn ich dich sehe und den Wein, da muss ich sagen, das passt passt 1:1.
Das ist das größte Kompliment, was man mir machen kann, weil der Geschmack an sich ist ja dann doch auch wieder immer subjektiv. Deshalb, ich sage auch immer, wenn wir jetzt hier 10 erste Lagen Rieslinge probieren, alle trocken, und mir die Leute dann sagen, boah, die schmecken mir alle, das ist für mich nicht unbedingt das größte Kompliment, sondern ich möchte schon auch, dass sie dann ein bisschen polarisieren, ja, weil das sind eben Weine, die Charakter zeigen, die ein bisschen, ja, Ecken und Kanten zeigen. Und da vielleicht gerade auch nochmal so ein bisschen mit den anderen Rebsorten, so ein Weißburgunder, ja, die Chardonnay, die für uns dann eben die Alternativen sind zum Riesling, für diejenigen, die mit der Säure vielleicht nicht ganz so klarkommen. Und ich hatte letztens eine Online-Verkostung mit meinem Onkel, und es war ein ganz, ganz nettes Dialog zwischen uns beiden vorm Bildschirm. Es war natürlich auch wieder digital. Da haben wir es auch drüber gehabt, über, ja, so Trinkweine, so Weine, die eher anstrengen, Essensbegleiter. Und da fand ich, haben wir es auch ganz schön so auf den Punkt gebracht und so gegenseitig so ein bisschen hochgepusht, wie wir es dann am besten beschreiben. Und die Weine, die jetzt so die Weißburgunder oder typisch auch Sauvignon Blanc bei uns extrem gehypt, ja, diese, ich nenne es jetzt mal, das sind ja in gewisser Weise eher so die Konsumweine, konsumentenfreundlicheren Weine, aber wir haben es dann die Volksmusik genannt, aber die Volksmusik mit Historie. Also schon mit Charakter und nicht diese Volksmusik, die Schlager, die gar keinen Hintergrund, gar keinen Background, gar keine Geschichte haben, sondern konsumentenfreundlichere Weine, jetzt bei uns die Burgunder, die aber trotzdem Charakter haben, die trotzdem Spannung haben, die trotzdem Tiefe haben. Und das hier sind dann im Riesling, das sind dann doch eher schon oft so ein bisschen, ja, schon so manchmal ein bisschen Balladen, manchmal ein bisschen Tango, Jazz, also so ganz verschiedene Musikarten. Manchmal auch
Drama.
Drama, die man dann erstmal verstehen muss, ja, auf die man sich erstmal einlassen muss, aber die dann halt vielleicht, wenn man sich mehr mit beschäftigt, doch nochmal größer sind als die, ja, die Volksmusik.
Ja, und ja, wohl dem, der sozusagen die verschiedenen Charaktermerkmale einschätzen kann, weil es gibt ja Momente, da ist diese, wie du es nennst, Volksmusik ja auch
genial,
passend.
Genau. Ja.
Also ich will ja nicht immer anstrengend oder anspruchsvoll trinken, ich will ja auch manchmal das Gegenteil.
Genau, du bringst es auf den Punkt, das ist genau das. Wenn ich jetzt immer, wenn ich auch gefragt werde, was ist der beste Wein, dann sage ich immer, und wir haben eine Vorstellung, was unsere Weine für Aufgaben erfüllen zu haben, ja. Und so gut wie er diese Aufgabe erfüllt, so gut ist der Wein. Ja? Ein Weißburgunder, der ist eben so ein bisschen genau so ein Everybody's Darling, wenn man sich nicht zu arg drauf anstrengen will und einfach nur ein Glas Wein genießen will, aber trotzdem einen charakterstarken Wein haben möchte, ist ein Weißburgunder super. Wer sich ein bisschen drauf einlassen will, wer vielleicht mal ein bisschen auch sich mehr Gedanken macht, zu was er kocht und wie auch immer. Und dann sind eben so Einzellagen-Rieslinge vielleicht dann einfach
absolut
die Spannern.
Absolut. Also das ist jetzt quasi ein Mix aus wie vielen verschiedenen Lagen?
Ziemlich genau, also es sind 4. Es ist einmal Forster Musenhang oben am Wald, einer unserer Lieblingslagen, die probieren wir auch gleich noch. Dann, das ist quasi so der westliche Part, der kühlste Part. Dann haben wir den östlichen Part als Gegenspieler, den Forster Stift. Ist so ein ganz leichter, schlanker, feiner Riesling. Buntsandstein, aber auch relativ viel Sand. Mhm. Also wirklich so ein ganz leichter Vertreter. Dann haben wir den Pechstein, den meisten im Begriff, denke ich. So ein bisschen das Saftige, das Kräftige. Und dann haben wir den Buntsandstein im Ungeheuer, das Verspielte, das Tänzerische. Und das haben wir schon auch wirklich dann zusammen geerntet, zusammen gepresst. Also das sind dann keine Verschnitte, jetzt in dem Fall, die es vielleicht nicht in die Lage schaffen, sondern wir ernten dann eben auch schon die optisch sortierten Trauben und
pressen. Exakt für diesen Wein.
Ja.
Das wisst ihr vorher, die Partien sollen da.
Die, genau. Ja, da haben wir so eine Grundvorstellung. Das sind dann nicht immer nur die goldgelben Trauben, sondern es sind auch manchmal dann goldgelbe, aber dann auch manchmal so ein bisschen den grünen Touch mit dabei haben, für die Schattentrauben, einfach um so ein bisschen diese Rassige auch einzubekommen. Zweites haben wir Herrgottsacker.
Der Herrgottsacker, das ist ja nun so eine große Lage, dass es ja wahrscheinlich da ein bisschen drauf ankommt, um welche Partie es sich handelt, oder?
Absolut. Also Herrgottsacker, für diejenigen, die vielleicht mal bei uns dann in Forst bis nach Deidesheim laufen, ist ein Katzensprung. Wenn man Forst rausläuft Richtung Deidesheim, das ist dann wie so eine Zunge von ganz von unten vom Bahndamm bis hoch zum Wald erstreckt sich die Lage Herrgottsacker. Dementsprechend ist es natürlich unterschiedlich. Bei uns, alles, was oberhalb der Weinstraße ist, hat den Anspruch, in den Lagenwein zu kommen. Ob es dann soweit passiert, wissen wir nicht. Also im Herrgottsacker haben wir ganz gut, also sind wir ganz gut aufgestellt mit verschiedenen Parzellen und können da halt auch sehr, sehr viel spielen. Ich will das jetzt nie verschreien, manchmal gefällt uns auch das direkt, was unterhalb von der Straße ist, extrem gut. Das passiert dann auch manchmal, dass das auch mit reinfließt, aber in der Regel alles oberhalb der Weinstraße geht wirklich dann auch in Lagenwein, weil das untere vom Boden her, da geht so sandiger Lehm, lehmiger Sand, oben wird aber doch ein bisschen auch der Touch vom Ungeheuer kommt da ein bisschen mehr rein mit dem Buntsandstein. Also da wird der Boden schon ein bisschen tiefgründiger und ein bisschen spannender. Unten eher mehr Sand und dementsprechend, ja.
Reift auch unten schneller wie oben?
Also gerade wenn man jetzt ganz oben Richtung Wald dann geht, haben wir teilweise 2 Wochen Unterschied.
Nase würde ich mal spontan mehr Frucht entdecken, ja, als im
deutlich mehr. Das ist der Riesling, das ist der Everybody's Darling Lagenriesling bei uns. Mehr Saft, mehr bisschen cremiger wirkend, mehr Frucht. Von der Säure ist er schon, der hat Säure, aber hat auch viel Extrakt. Ja. Das ist der Riesling bei uns, der im jungen Stadium immer mit am besten ankommt, deshalb auch geschraubt, weil der Wein eher jung getrunken wird, das hat nichts mit der Qualität zu tun, ist vom Typ her eher so ein bisschen der Charming Riesling als jetzt der Forster.
Ergibt sich das jetzt mehr eben von den Gegebenheiten oder ist es so, dass ihr quasi, naja, ich sag mal ganz bewusst auch diese Seite ihm entlockt?
Wir hatten es ja vorhin drüber, ne? Das hat sich bei uns eigentlich so ergeben. Wir haben die Lagen im Herrgottsacker, wir haben die Weine vinifiziert, hatten mein Vater damals dann gar nicht so das Idealbild, aber irgendwie war immer der Herrgottsacker auf der fruchtigen Seite. Immer mit so auf der fruchtigsten Seite. Und dann haben wir gedacht, was machen wir? Passt das? Und dann kam das auch so im Kundenkreis, gerade im jungen Stadium, das ist dann immer so die erste Lage, die dann auch immer am schnellsten so in Verkauf dann losgeht, weil das halt eben jetzt, wir sitzen ja jetzt hier im Ende Mai und der Wein zeigt sich schon extrem zugänglich. Also das zeigt sich ja schon, trinke ich ohne Ende. Aber dieses Jahr, finde ich, hat er auch eine schöne Salzigkeit, so ein bisschen, was er im Abgang hat, was ihm Länge bringt. Und deswegen mag ich 20er Herrgottsacker. Auch ich persönlich will mich ja nicht auch jedes Mal mit einem Wein stundenlang auseinandersetzen und beschäftigen, sondern auch ganz gern auch mal einen Wein trinken. Und da.
Das salzige Finale ist für mich extrem überraschend.
Denkt man bei dem Wein
nicht?
Nein,
denkt man nicht. Die Nase nicht, auch der Verlauf nicht. Das Salzige kommt erst. Bei mir hat sich das erst bemerkbar gemacht, nachdem ich den Wein längst geschluckt hatte.
Genau.
Wenn der weg war und dann auf einmal schmecke ich nach und bin absolut überrascht, dass auf einmal da auf meiner Zungenspitze, an den Zungenrändern Salzigkeit, und zwar sehr deutlich.
Jetzt sage ich mal für den ersten Lagenriesling eher eine Volksmusik, aber trotzdem mit einem richtig schönen Background.
den habt ihr aber nicht super lange dann auf der Hefe liegen.
Die liegen so, die behandeln wir relativ alle ähnlich. Die liegen bei uns relativ lange auf der Vollhefe. Also relativ lang ist ja dann auch immer relativ. Der liegt dann bis Januar, Februar, März, je nachdem. Das ist dann auch unterschiedlich, je nach Gebinde. Auf der Vollhefe wird dann einmal bewegt. Und dann noch einmal für den Füllverschnitt fertig gemacht und dann ist der Wein fertig. Und diese werden dann so im März, April werden die dann gefüllt, ersten Lagen.
Vorher einmal filtriert?
Genau, einmal dann, wenn von der Vollhefe einmal runterfiltriert, da haben wir jetzt wirklich Filtration und das war auch in der Ausbildung ein großes Thema, wie macht man es am besten, was ist der schonendste Weg, vielleicht manchmal ist vielleicht lieber einmal mehr filtrieren, also zweimal dann mit sehr wenig Druck, besser als einmal und den dann so durchzuquälen sozusagen. Das ist so, ja, das sind so, da sind wir auch gerade so, ja, da haben wir, glaube ich, einen ganz guten Weg gefunden. Eine Bewegung und dann sind sie hell und dann werden sie noch einmal für die Füllung quasi fertig, also das Cuvée gemacht und dann haben wir damit sehr, sehr wenig Bewegung im sehr reduktiven Ausbau. Reduktiver Ausbau ist ja auch großes Thema. Wir haben 2015 nochmal eine komplett neue Abfüllanlage gekauft. Wir füllen noch nach wie vor selbst ab, ohne Lohnabfüller, was in unserer Betriebsgröße ein gewisser Luxus ist, aber auch eine gewisse Freiheit, die wir uns nicht nehmen lassen wollen. Und auch da die neueste Technik, also die Weine kommen sehr, sehr reduktiv auf die Flasche, was sehr, sehr gut ist, was aber auch manchmal dann ein bisschen dazu führt, dass man den Wein ein bisschen noch mehr Zeit geben sollte.
Luft zumindest. Luft, auch, ja. Ja. Okay, das ist Herrgottsacker. Und genau. Zwar jetzt nicht aus einer ganz speziellen Parzelle, ne?
Nee.
Sondern Herrgottsacker, also aus verschiedensten.
Genau, also wenn ihr mal durch Forst lauft, unsere Markierungsstickel sieht vor den Weinbergen, alles, was oberhalb der Weinstraße ist und zur Lage Herrgottsacker gehört, kann in diesem Wein sein. Okay. Muss nicht, aber aus diesen Weinbergen kommt dann der Wein.
Hat der den Charakter jetzt an der ersten Lage? Oder würdest du sagen, nein, das ist...
Ich finde schon, weil er trotzdem Tiefe und Komplexität hat, auch wenn er so ein bisschen charming ist, wenn er so ein bisschen, vielleicht everybody's darling ist, aber ich finde, er ist trotzdem nicht langweilig und trotzdem nicht einfältig, sondern hat trotzdem Komplexität und Saftigkeit und auch Tiefe. Und deshalb würde ich schon sagen, ist es ein gerechtfertigter erster Lagewein.
Okay.
Ja. Jetzt kommt dann Lieblingslage der Familie.
Musenhang.
Genau. Der Forster Musenhang. In der Nase.
Kühle Lage, ne?
Ist ganz kühle Lage. Also Forster Musenhang ist mit die kühlste Lage, die wir haben. Ist schon immer schon lang die Lieblingslage der Familie. Das lag vielleicht daran, dass meine Mutter vor mehr als 30 Jahren dann in die Pfalz gekommen ist, der Liebe wegen. Von der Mosel, genau. Ich stamme vom Weingut St. Urbanshof. Ihr Bruder ist ja Nick Weiß, der das jetzt ja weitermacht. Oder schon, was heißt jetzt schon lange. und sie hat eben dann in den 80er Jahren schon, als das noch sehr, sehr kühl war, sagen wir es mal so, schon gesagt, das ist ihre absolute Lieblingslage. Und dann haben immer hier die Forster so gesagt, die Pfälzer waren ja früher schon so ein bisschen, manchmal auch so ein bisschen hochnäsig, haben dann gesagt, die von der Mosel, die kann die saure Brühe, das verträgt die natürlich. Die kann
deswegen
das.
Verliebt
die und sie den deswegen Musenhang. Mag die Musenhang. Aber das Zeug wird ja nicht reif. Ja. Heute profitieren wir von dieser Meinung damals, weil wir da uns dann doch auch stark gemacht haben, den einen oder anderen Weinberg dann da zu bekommen. Da haben wir dann zwei schöne Stücke und können da schöne, für mich ganz, ganz tolle Rieslinge heutzutage machen, weil wir sprechen ja immer von Reife, Überreife, physiologischen Reife, Säure, Süße, und das ist ein großes Thema. Reifeverzögernde Maßnahmen für uns, ganz, ganz großes Thema, auch im Bio-Weinbau, den wir ja auch betreiben, schon seit Jahren, versuchen wir uns da umzustellen und einzustellen. Und
dort oben braucht es nicht.
Da oben brauchen wir es nicht. Da oben können wir, da müssen wir auch keine, ich nenne es jetzt mal Rohlinge, Trauben ernten, die nach geschmacklich noch keine Reife haben, aber halt auch, die müssen wir jetzt ernten, weil sie sonst in der Säure viel zu runter puffern. Das ist ja wäre der einfachste Weg, einfach früher ernten. Nur wenn die Trauben noch nach nichts schmecken, werden die Weine auch noch eher auch nach wenig schmecken. Und im Musenhang können wir die Trauben extrem lang hängen lassen und haben nicht zu viel Zucker. Und haben noch eine schöne Säure und haben aber auch eine extrem geschmackliche, also dieses, wir sprechen ja von der physiologischen Reife, eine extreme geschmackliche Reife, die wirklich, also die Trauben schmecken und dann weiß man, okay, der Wein könnte auch wirklich gut werden. Ne? Also es muss nicht sein, ein Winzer kann aus schlechten Trauben keinen guten Wein machen, aber aus guten Trauben kann er immer noch schlechten Wein machen.
Was ist der Unterschied jetzt, wenn du mal den Musenhang dir anguckst, den Vegetationsverlauf? Wie schmecken da am Ende die Trauben, wenn ihr sie holt? Und wie ist das unten anfasst. Also Jesuitengarten, Kirchenstück, die Weltklasse lagen.
Ja, das ist ja die Frage. Was ist heutzutage vielleicht oder was ist in Zukunft dann Weltklasse und was nicht? Ich könnte mir vorstellen, dass Musenang vielleicht für die Zukunft schon extrem, extrem spannend sein kann. Als große Lage vielleicht, weil klar, früher war das natürlich nicht so, weil es einfach die Reifen nicht lag, aber heutzutage, ja, aber das wird ja, da werde ich dann auch immer gefragt, ja, gehen wir doch in den Norden, ja, gehen wir doch da, wo es kalt ist, aber der Wein wächst ja auch auf den Böden. Ja, das ist ja das, wo der Wein auch extrem viel mitbekommt und da sind halt die unteren Böden. Man merkt, wir müssen untenrum extrem aufpassen, dass wir keine Überreife bekommen. Dieses Jahr wahrscheinlich nicht, aber in den letzten Jahren in der Regel, wir müssen extrem aufpassen, dass die Säure sich nicht zu arg abbaut, weil wir speichern in den warmen Lagen, in den dunklen Böden, wie wir es in Pächtern und so auch haben, die Wärme auch über Nacht extrem, die geben die dann ja im Boden und dadurch baut sich dann auch über die Nacht die Säure ab, was wir eigentlich nicht unbedingt wollen. Und der Zucker geht extrem schnell hoch. Also da ist der Grad von Reif und Überreife, das kann ein, zwei Tage sein. Im Musen, dann können wir dann Ticken entspannter noch sein. Da muss ich auch ehrlich selbstkritisch sagen, 18 und 19 waren das grandiose Weine der Musenhang, aber war mir nicht Musenhang-like genug. Also es war mir nicht Musenhang arg genug. Es war ein Ticken zu reif. War mir ein Ticken zu spät. 20 finde ich das wieder ganz anders. Da finde ich, das haben wir es ziemlich schön auf den Punkt getroffen. Im Musenhang. Man muss trotzdem den Lesezeitpunkt gut treffen, aber man hat ein bisschen mehr Zeit. Und die Trauben schmecken, im Pächtern müsst ihr es euch vorstellen, wie Perlen, wie goldene Perlen, die dann auch wirklich so schmecken wie, ja, wie ein, also eine Geschmacksexplosion. Und im Musenhang ist es doch dann eher eine Geschmacksexplosion, aber auch mit so ein bisschen, mit so einem Säurekick schon in der Traube.
Seite.
Genau, immer ein bisschen mehr so Zitrus, immer so ein bisschen mehr auch diese kühle Aromatik, die man dann auch schon so ein bisschen im Geschmack dann in der Traube auch spürt. Auch die Optik der Trauben, die sind immer ein bisschen grüner. Das ist so. Auch die erleben ja viel weniger Sonnenstunden, dadurch, dass die relativ schnell in den Schatten gehen. Wenn die Sonne hinterm Pfälzerwald untergeht, da sind die sehr schnell beschattet. Und da ist es eben so, dass wir nicht diese goldgelben Perlen haben, sondern eher so schon auf der Sonnenseite sind sie schon auch gelb, gold, aber nicht durchgegoldet. Sondern
wie viele Tage später habt ihr die Trauben hier gelesen im Vergleich zum Forster Ortswein?
Später im Vergleich zum Forster Ortswein, jetzt in 2020 waren es, lass mich nicht lügen, um die ein bisschen mehr als eine Woche, so 10 Tage.
Okay.
Den hatten wir freitags und die andere dann die Woche, war dann eine Woche zwischendrin und dann die Woche drauf.
Aber das muss man natürlich einbeziehen. Du sagst zwar, das ist eine eurer kühlsten Lagen, ne?
Ja.
Das heißt, die Trauben von dem Forster Ortswein kommen mitunter aus deutlich wärmeren Lagen. Aber durch diese 10 Tage frühere Lese ist natürlich der Forster Ortswein auch im Vergleich zu dieser kühlen Lage der kernigere, der geradlinigere, der vielleicht auch mehr ein bisschen mehr mit Ecken und Kanten ausgestattet ist, der maskulinere. Und trotz dieser Kühle haben wir hier auch Schmelz, ne?
Genau, wir haben auch Saft, wir haben diese geschmackliche Reife, diese Saftigkeit, Restsüße, weil das oft dann auch manchmal darauf restgeschlüsselt, die sind alle relativ ähnlich, die liegen so zwischen, im trockenen Bereich liegt bei uns alles zwischen 1 und 4, manchmal 5 Gramm, aber eher selten. Also da sind sie alle relativ ähnlich, aber es ist wirklich dann in dem Fall wirklich die Saftigkeit, die dann eben durch den Lesezeitpunkt auch entschieden wird. Und man muss auch wirklich sagen, in dem steckt 100% Philipp drin. in denen steckt auch schon viel Philipp drin, aber ich wäre manchmal auch nochmal auf der kargeren Seite manchmal. Ich bin da schon voll mit d'accord, aber ich bin dann schon auch manchmal noch auf der kargeren Seite, um zu sagen, vielleicht vom Lesezeitpunkt noch ein Ticken früher, von der Restsüße noch einen Gramm weniger.
Ist halt noch und, geschöpft von beiden, ne?
Papa
und so.
Das ist genau. Und da bin ich jetzt aber auch nicht so, dass ich jetzt sage, es muss jetzt alles so und so sein, sondern das ist für mich so ein bisschen so ein fließender Übergang, weil man, gerade wenn man auch die Weine dann gereift probiert, ist es teilweise genial. Wir hatten im letzten 2,8er Musenhang, das war ein Gedicht. Und da hole ich mir dann auch manchmal einfach Interesse, aber auch manchmal die analytischen Daten, wobei ich mir da gebe ich nicht so arg viel drauf, ehrlich gesagt. Aber dann ist es doch schon auch manchmal sehr, sehr interessant. Und dann ist es auch manchmal nochmal schön, so für, das ist auch eben dieser Lernprozess, wo ich sage, in dem wir immer noch stecken oder ich auch stecke, um ein bisschen reflektieren. Ja. Vielleicht ist manches, vielleicht ist es auch gar nicht so schlecht, wenn er so ist, oder vielleicht ist es dann noch besser, wenn er so ist. Aber das ist schon klar. Also diese Rassigkeit ist bei dem hier vom Ding her am ausgeprägtesten, und die sind dann doch ein bisschen saftiger noch.
Ja, und wir dürfen nicht vergessen, es ist natürlich eine Momentaufnahme. Ne?
Absolut.
Ja. Wie sich das in 2-3 Jahren, du hast jetzt eben noch ganz andere Zeithorizonte angeführt, da kann natürlich der größere Schmelz, mehr Extrakt, vielleicht auch 2 Gramm mehr Restsüße, dann auch sehr dienlich sein.
So, jetzt sind wir beim Wachenheimer Goldbechel. Mit die wärmste Lage hier in Forst.
Ja, ist ja eigentlich Wachenheim, ne?
Hier in Wachenheim, sorry, genau, in Wachenheim. Ist, wenn man Forst Richtung Wachenheim fährt, bevor der Villa Wolf, also vor diesem großen Gebäude, links oberhalb von der Weinstraße. Und es ist auch wirklich nur eine ganz kleine Ecke, das sind 4 Hektar oder 3,4 Hektar. Und da gibt es auch wirklich nur ganz, ganz wenig davon.
Also der Goldbechel ist für mich immer so ein Wein, wo ich sage, Mensch, wenn du noch keinen Riesling getrunken hast, ne, noch keinen Riesling gemocht hast, also das ist einer, mit dem man anfangen kann und sagen, Mensch, wenn das Riesling ist, dann muss ich das Thema Riesling für mich nochmal neu denken.
Überdenken, ja. Also dieses Jahr 20er Goldbechel war auch jetzt bei den Online-Verkostungen, die ich so hatte. Ich meine, derzeit haben wir ja auch fast nur Resonanz von unseren Kunden über diese Online-Proben, und da kommt es schon immer extrem, kam das jetzt die letzten Wochen extrem, extrem gut weg. Also das macht mir auch dieses Jahr extrem Spaß, weil es eben Goldbechel ist, ich nenne es immer so ein bisschen der Mopsige bei uns.
Ja.
Aber dieses Jahr hat es trotzdem auch so eine Feinheit und Finesse, und das finde ich einfach das Geniale an 20.
Prima Ballerina, ne?
Ja, aber eine prima Ballerina, die so charmant ist, aber trotzdem auch eine gewisse, also ich stelle mir da jetzt keine Dicke vor, sondern so eine schöne,
genau,
feine.
Feine, genau. Aber definitiv jetzt nicht ausgehungert, ne?
Nee.
Nein, und der hat auch jetzt von allen die rundeste, die zarteste Säure, ne?
Ja, und ist auch schon ein bisschen, auch von, ist so vom von der Struktur, von allem, vom Nerv, den er so hat am Gaumen, finde ich schon so der entwickelste, so der trinkigste. Gut, Herrgottsacker auch, aber das ist schon nochmal ein Ticken von der Spannung, von der Tiefe schon nochmal ein Ticken mehr.
Das ist nicht zitrig, sondern das ist gelbfruchtig, ja, ne? Fast schon ein bisschen exotisch in der Richtung.
Das merkt man schon deutlich, die Wärme.
Hinten raus auch eine gewisse Salzigkeit. Das ist wieder, wenn ich jetzt Zeit lasse, und bleibt da auch wieder was. Nicht gar so wie vorhin mal, aber es ist auf jeden Fall auch wieder da. Es wird in der Trinkphase zunächst mal unterdrückt von allen anderen
Komponenten. Von den Aromen.
Genau. Ja. Aber im Nachgang, wenn das weg ist,
kommt es. Und das ist das für mich, was dann auch sagt, wo ich dann auch sage, das können Weine, die auf anderen Lagen gewachsen sind, mit dieser Tiefgründigkeit, das können die nicht. Und das macht einfach schon dann der Boden, diese Länge, das, was dann am Abgang kommt, was ich jetzt auch immer noch spüre, das ist das, was für mich dann auch einfach die großen Lagen, beziehungsweise jetzt die, also ich nenne es jetzt mal, diese Top-Lagen auch einfach ausmachen. Dass die trotz, dass sie vielleicht am Anfang auch schon durch diese, jetzt in dem Fall durch diese anderen Eigenschaften, unheimlich, ja, zugänglich wirkt, und dann aber auch durch das Terroir, das Salzige haben und diese Länge haben.
Man könnte Goldbechel unterschätzen, ganz leicht.
Ja, ich finde.
Das ist ganz leicht zu unterschätzen. Der kommt so rein, ja. Das ist so, der macht es einem direkt schön und einfach, und denkst du, jetzt hast du hier so einen, der will ich um die Finger wickeln, aber der hat es mit Sicherheit faustdick hinter den Ohren, hinten raus wird er schwächeln, und das tut er gar nicht. Also jetzt ist nach Minuten noch, ist Geschmack da, ist alles noch da.
Und das spürst du, genau das, was ich vorhin gemeint habe, das spürst du, wenn du dort mal ein Loch puddelst, gräbst zum Ausstufen. Das wirkt obendrauf, wirkt es eigentlich relativ, so wie du es gesagt hast, auch der Boden ist relativ leicht, gut zu buddeln, und dann bist du irgendwann bei so einer Tonschicht. Das ist so dermaßen hart, wo dann die Wurzeln auch durch müssen. Mhm. Und das sind auch deswegen, also alles oberhalb der Weinstraße sehr alte Weinberge, Tiefwurzel, die dann die Mineralien über die Wurzeln nach oben holen, das Wasser und dadurch auch die Mineralien durch die Gesteinsschichten, die sie durchgehen. Und das wird, das ist eben beim, das spürt man eben dann. Und das spürst du auch wirklich, wenn du dann mal einfach da einen Wein daraus trinkst und dann denkst, oh, das war wirklich hart, da ein Loch zu buddeln, dann spürst du, okay, das ist, warum das so ist. Das spürst du besser, als wenn du es ja, nie gemacht hast.
Das sind ja zum Teil auch sehr teure Lagen, ne?
Ja.
Wenn da jetzt, sagen wir mal, wenn es da um Transaktionen geht, was glaubst du, was muss man im Moment für eure Forster oder auch die Wachenheimer Lagen, was muss man da hinblättern pro Quadratmeter?
Das ist absurd. Wenn mal was verkauft werden würde, also ich bin mir, ich gebe da keine Prognosen mehr ab, aber ich, also 100 Euro oder mehr sind realistisch, sage ich mal, für die eine oder andere Lage bei uns. Also wir gehen Richtung Bauland.
Das sind ja noch nicht burgundische Verhältnisse,
aber wir gehen in die Richtung. Genau. Ja, wir sind da in den letzten, sage ich mal, 20, 30 Jahren haben wir da gut aufgeholt. Ja, das muss ich auch immer sagen. Unsere Generation jetzt gerade wir, die jungen Wilden, wie wir ja oft gern genannt werden, oder auch wie auch immer, das ist ja auch gerade eine schöne Szene im Wein, kommt extrem gut an, wird extrem gut, wird auch gut gepusht und wir freuen uns auch über die Anerkennung, was wir mittlerweile für eine Anerkennung haben, ist ja enorm. Aber man muss auch nicht vergessen, wo die herkommt. Und die kommt eigentlich nicht von uns, sondern von der Generation vor uns. Also die kommt auch von uns jetzt mittlerweile, aber unsere Aufgabe ist eher, das noch zu pushen. Aber das kommt, wenn ich denke, mein Vater oder meine Mutter in den 80ern, die waren froh über jede Flasche Wein, die sie irgendwie verkauft gekriegt haben und nicht belächelt wurden als deutschen Wein. Und in einer Generation, was die geschaffen haben, das ist wirklich bemerkenswert. Also da bin ich auch wirklich immer dieser Weingeneration, diejenigen, die Betriebe, die wirklich da was gewuppt haben, also voller Ehrfurcht, weil das war nicht die Ausgangslage, die wir jetzt hatten. Ich glaube, von uns nicht die Hälfte würden die Weingüter übernehmen, wenn die Ausgangslage so wäre, wie sie in den 80ern waren.
Mhm, oder? Du sagst eigentlich sehr viel Richtiges. Ja. Auf diesen Schultern könnt ihr euch jetzt heute austoben.
Ja.
Es waren im Grunde genommen die Pioniere, die um die 90er Jahre, Jahrtausendwende, die da sozusagen den Sprung von dieser elenden Entwicklung, die da vorher war, geschafft haben, hin zu einer seriösen Qualitätsweinentwicklung und die sich da auch sicherlich haben inspirieren lassen im Ausland. Ja. Aber das waren diese 25 Jahre, 95 bis 2020 oder bis 20, so, diese Zeit ist ganz wichtig.
Ja, die war enorm wichtig.
Und die waren natürlich auch nicht kontinuierlich immer so. Da hat es auch Brüche gegeben in dieser Zeit.
Klar.
Aber wer jetzt 2020 oder 2015 anfängt und hat da quasi ein bisschen ein Background, das ist natürlich eine ganz andere Spielwiese, die sich da vor einem auftut.
Absolut, aber nicht drauf ausruhen, das ist das, also es ist trotzdem noch, wir haben immer noch Luft nach oben. Ja, ich bin sehr frankophil, was so die Weise ist, für mich immer noch das Weinbauland Nummer 1. Und auch so, wenn ich so denke, ich bin sehr gerne auch in Burgund, in Bohn, wenn ich da auch die jungen Leute sehe, mit was für einer Wahrnehmung die den Wein wahrnehmen, ja, wie die das auffassen nochmal mit einer Wertschätzung. Da haben wir schon auch noch wirklich viel Luft nach oben. Und das ist ja auch schön.
Luft nach oben, wie viel Prozent sagst du, wo seid ihr jetzt, was geht noch?
Bisschen mittendrin. Und hoffentlich, dass wir so weitergehen, weil der Weg kann natürlich auch wieder nach unten gehen, das ist ja ganz logisch, aber wir sind schon ziemlich gut, aber oft sind ja auch so die letzten 10, 20 Prozent
die schwierigsten.
Genau.
Ja, definitiv. Das weiß man als Sportler, ne?
Genau.
Wenn man
die
da
oberste Spitze ist die schwierigste zu erreichen.
Absolut, die obersten 10%. Unten geht das sehr schnell, da kannst du dich in einem Jahr wahnsinnige Fortschritte machen.
Ist ne? so. Und das ist auch, das ja. so gilt es für alles.
Ja. Ja. Sehr cool.
Ey, da sind wir jetzt ungeheuer. Jetzt gehen wir in die großen Lagen. Wir probieren jetzt mal das 19er Ungeheuer und dann begeben wir uns ein bisschen Pechstein. Dann bringe ich auch noch eine Fassprobe. Und dann haben wir noch eine ganz spezielle Fassprobe, die dann wirklich nochmal was ganz anderes ist. Da kommen wir gleich dazu. Forster Ungeheuer 2019. Muss ich sagen, ist einer meiner Lieblingsweine aus 2019. Eigentlich bin ich immer so der Pechstein-Typ. Gerade wenn es in die Reife geht, also da sind wir jetzt ja noch nicht, aber 2019er Ungeheuer, die große Lage, das ist für mich schon sehr, sehr am Idealbild für mich, so was Riesling angeht. Das mag ich schon sehr, sehr gern. So diese diese Kühle, dann aber auch trotzdem diese Saftigkeit, diese Kräutrigkeit. Trotz allem, trotz dass er so sehr unheimlich vielfältig ist, trotzdem einen gewissen Zug und eine gewisse Trinkfreude vermittelt. Das ist für mich, ja, da war ich sehr, sehr happy oder bin ich sehr, sehr happy damit.
Ja, der ist jetzt von der Stilistik her doch schon eine ganz andere. Klar, der ist natürlich auch ein Jahr, ein anderes Jahr. Wir hatten vorhin die 20er, jetzt sind wir in 19. Das war ja dieses alles in allem doch warme Jahr, wenn final vielleicht nicht ganz so extrem wie 18. Aber es war ja auch das Jahr mit den anderen viel anderen Startbedingungen, weniger Wasser. Reservoir, das heißt, hat sicherlich Lagen gegeben, wo es da auch ein bisschen knapp war. Ne?
Ja, ich meine, wer 18 übertrieben hat mit dem Ertrag und mit allem, den hat es 19 gerecht. Das hast du dann erst später erfahren oder gemerkt, auch die Spätfolgen. Bei demjenigen, bei dem 18 die Weinberge gelb waren und die Blätter, waren sie 19 noch gelber. Obwohl in 19 an sich der Ertrag eher niedriger war. Da muss ich sagen, alte Rebstöcke, die balancieren sich da unheimlich gut aus selbst. Da hatten wir oberhalb der Weinstraße eigentlich gar keine Probleme. Und ich finde, dem Wein, der hat nichts Gezerrtes oder sonst irgendwas, also gar nicht.
Der hat auch, ich gucke bei den 19er sehr gerne und sehr oft auch auf die Qualität der Säure. Und ich manchmal ein Gefühl habe, da kann man an der Säure auch ein bisschen Stress sehen. Wenn die Säure so zart und geschliffen und fein ist, dann ist das für mich ein Zeichen auch von der gesunden, harmonischen Säure. Und bei manchen 19er hatte ich das Gefühl, dass da so ein bisschen was
ja, Bitteres manchmal ja, auch so war.
Dazu kam, die Säure war nicht ganz so sanft,
so war ruppig, so
ruppiger. Ja. Und das sehe ich jetzt tatsächlich hier bei deinem Ungeheuer eigentlich nicht.
Wie gesagt, das sind Anlagen, die sind teilweise über 40 Jahre alt und die Harmonie, also die pendeln sich so gut ein. Die haben in dem einen Jahr keinen Riesenertrag, in dem anderen keinen, gar nicht, sondern da haben wir wirklich eine Stetigkeit. Und klar, jedes Jahr ist anders. Ne? Auch mal,
aber wie groß ist die Lage insgesamt?
Ungeheuer hat über 30 Hektar.
Über 30
also Hektar. Ist relativ, schon relativ groß. Geht wie so ein L oberhalb Richtung Wald, also unter Musenhang, dann so Richtung Deidesheim rüber und dann runter Richtung Forst.
Das ist ja auch ein bisschen Basalt. Es ist ja nicht nur, Buntsandstein.
Ne? Nee, wir haben da auch ein bisschen Basalt mit drin. Mhm. Wir haben da eigentlich relativ viel. Das ist vielfältig. Dadurch, dass die Lage ja auch groß ist, größer ist im Vergleich zu anderen, haben wir dann ein bisschen heterogener. Wir haben auch ein bisschen Basaltgeröll. Wir haben Buntsandstein. Also wir haben ganz, ganz verschiedene Gesteinsarten. Wir haben auch so ein bisschen. Also manchmal auch so ein bisschen löss und ein bisschen lehmig teilweise mit drin. Und das macht den Weinberg aber auch so spannend und so vielfältig auch dann. Und da haben wir dann auch mehrere Parzellen. Unser Herzstück ist oben relativ kühl am Wald. Dann haben wir aber auch unten mehr Richtung Häuser. Also das ist schon unterschiedlich. Und dadurch haben wir halt natürlich auch eine unheimliche Vielfalt und eine Komplexität, die wir dann... Jetzt machen wir mal 19er Pechstein. Ganz, ganz verhalten der Nase. Also kaum wahrnehmbar. Im Geschmack brutal saftig. 19 war da doch schon reif und warm. Aber da ist halt dann wirklich, wenn wir von dieser Salzigkeit sprechen, es ist halt Pechstein. Und das kann in der Art, ich sage jetzt mal bei uns, keine andere Lage. Und das macht es halt dann auch so einzigartig. Der lebt nicht von der Säure. Auch nicht von der frischen Art. Deshalb jetzt 19er Pechstein, ich sag mal, das ist schön, das ist gut, aber das ist jetzt für mich nicht, dass ich jetzt einen 19er Pechstein trinken muss. Da trinke ich einen 16er, ich trinke einen 13er, 11er, solche Jahrgänge. 19 ist, ja, ist okay, ist gut, aber ist bei weitem noch nicht da, wo es hin soll. Und da müssen wir auf jeden Fall mit dem Pechstein noch... ja, da müssen wir noch gucken, dass wir da einfach noch dem Wein mehr Zeit geben, dass er sich noch mehr rechtfertigen kann. Weil er halt einfach im jungen Stadium jetzt gerade ein bisschen mehr mit dem, auch im Vergleich zum Ungeheuer, sich doch dann manchmal vielleicht auch ein bisschen schwerer tut.
Bei mir nicht. Also mich überzeugt er auf ganzer Linie. Ich finde den riesig. Hat so ein wunderschönes Mundgefühl. Power, aber gleichzeitig auch diese seidige Frucht. Temperament und trotzdem nichts Vordergründiges, nichts Aufdringliches. Der spielt mit Gegensätzen auf eine ungeheuer tolle, wirklich ganz tolle Art. Das ist heute mein absoluter Favorit.
Okay.
Absolut. Also da um Längen, das ist unerreicht.
Ja, freut mich. Ja, es ist schon groß. Also Pechstein ist halt Pechstein. Das ist so. Und da finde ich, ist auch, da gibt es auch nichts dran zu rütteln und nichts dran zu schütteln. So, deswegen derzeit, ich persönlich, ja, war die ganze Zeit beim Ungeheuer. Je länger diese Weine sich entwickeln werden, desto mehr wird es der Pechstein. Das wird wieder so sein. Das war jedes Jahr noch so. Es ist immer, wir haben auch Vertikalverkostung gemacht. Dann haben wir auch immer, habe ich immer blind, Ungeheuer, Pechstein. Dann haben wir mal Handheben. Es waren 60 Leute. Am Anfang waren viel beim Ungeheuer. Irgendwann waren 55 bei dem
Pechstein. Und wie sich die Lage dann letztlich doch durchsetzt. Ne?
Ja, das ist genial. Das ist halt einfach und wirklich nicht durch diese typische. Das widerspricht quasi allem. Ja? Das ist jetzt viel, der hat im Verhältnis relativ sogar hoch im Alkohol, vielleicht für uns einen Ticken zu, spürt man gar nicht. Hat wenig Säure, also alles, was eigentlich ein Riesling für unserer Meinung nach gar nicht so ideal ist. Und trotzdem ist es vielleicht der größte Riesling wieder mal. Einfach durch dieses Salz, diese Säure, die du beschrieben hast, wo aber, also dieses sehr sanfte, dieses Mundgefühl, diese Struktur, die Tiefe, dieser Nerv, den er dadurch hat.
Harmonie auch, das passt ja, alles
die Harmonie
zusammen.
Ja. Und das ist eben, deswegen analytische Werte brauchen wir nicht. Wir müssen die Weine probieren und dann können wir es sagen.
Ja, das ist auch eine Botschaft an manche Konsumenten, die vielleicht sich immer doch noch ein Stück weit auch weil sie meinen, das ist objektiver als ihr Geschmack oder ihre, es ist umgekehrt. Ne? Es ist viel wichtiger, dass man sich den Wein ins Glas einschenkt, der zu einem passt und den man mag und nicht der die passenden analytischen Werte hat. Ne?
Absolut. Und wir, da sage ich auch, bei uns steht auch auf keiner Preisliste dieser Welt. Ich finde es schade schon, dass da Alkohol draufstehen muss, aber sonst steht keine Analysedaten
drauf. Und hier ist immer 13% oder was?
Ja. Das ist für uns Obergrenze, sage ich mal, aber das ist okay, wenn das so ist. Dann ist das so. 19 natürlich Erträge ganz, ganz niedrig. Dadurch ist das Mostgewicht vielleicht auch einen Ticken schneller hochgegangen. Das ist jetzt ein Rohling, ein Pechstein. Ich habe dir heute Mittag mal eine Probe gezogen. Das ist eine Möglichkeit des 20er Pechsteins.
Okay, das
ist kein finaler Verschnitt.
Ist noch nicht final.
Die liegen noch, die sind jetzt einmal bewegt, die liegen aber noch für sich. Mhm. Und werden
in wie dann vielen Gebinden?
In drei. Also wir haben jetzt beim Pechstein nicht diese Riesenmengen. Also sind auch drei kleine Gebinde. Aber da wird jetzt dann noch die endfinale Entscheidung. Wir haben jetzt im letzten Mal probiert. Wir haben auch so ein bisschen einen Probierkreis. Ein guter Freund, einer der besten Freunde von Papa ist der Uli Mell von Bassermann. Ist auch ein guter Freund von, Freund ist jetzt eine andere Generation, aber für mich so ein bisschen auch ein Lehrherr. Ein
väterlicher Freund.
Ja, väterlicher Freund und ein Lehrherr, was das Weinmachen angeht. Und wir haben so ein bisschen so einen Probierkreis und wir probieren viel zusammen. Da haben wir jetzt mal einen Verschnitt gehabt, was das könnte eine Möglichkeit sein. Also das wird auch noch nicht gefüllt, das dauert jetzt noch, das wollen wir immer weiter nach hinten verschieben.
Welche Gebinde sind das? Ist das Holz oder Edelstahl?
Beides.
Beides.
Beides. Sowohl als auch. Also bei uns 80% Edelstahl, 20% Holzfass, nicht jetzt aus Grund, also von der gesamten Kellerkapazität, ist eine Stilfrage. Ja. Diese feine, elegante Art, die wir doch versuchen, durchs ganze Sortiment zu ziehen, wäre vielleicht, wenn wir dann 100% Holz nehmen, vielleicht nicht ganz förderlich, aber die meisten Weine sind zum Teil im Holz und zum Teil im Edelstahl. Da finde ich oft auch dann einfach die Verschnitte dann oft auch einfach das Schönste. Mhm. Mir gefällt im seltensten Fall das, was rein im Holzfass ausgebaut ist, am besten. Mhm.
Willst du das so beibehalten oder würdest du sagen, das könnte sich auch in Zukunft verschieben, das Verhältnis zugunsten von Holz oder weiter zugunsten von
Edelstahl? Nee, das kann sich auf jeden Fall schon auch mehr in Richtung Holz. Aber es kann auch sein, dass es nur in Richtung Edelstahl geht. Das kann man, das weiß man nie. Aber das wird hoch. bleibt spannend. Also wir sind auf jeden Fall keine Verächter des Holzfasses. Wir arbeiten schon ewig mit Holzfässern. Zu der Zeit, als niemand mehr mit Holzfässern gearbeitet, haben wir durchgehend mit Holz, aber immer zu einem relativ konstanten Verhältnis. Derzeit finde ich es ganz gut. Wir kriegen jedes Jahr so ein bis zwei Stück Fässer noch dazu, die auch einfach dann ein schönes Alter irgendwann dann hoffentlich bekommen. Und da sind wir gerade auch wieder so ein bisschen am Holzfasskeller zu animieren. Wir haben ein paar rausgeschmissen, die doch dann jetzt sehr alt waren, aber sind da jetzt auch so ein bisschen dran. Und ja, das ist spannend. Also ja, Holz ja, aber für mich immer mehr so im Spiel.
Wenn du deinen Pechstein zum Beispiel jetzt mit anderen, mit Moosbacher und Co. vergleichst, was ist beim Pechstein denn deine Handschrift und was ist Pechstein?
Pechstein ist Mineralität, diese Saftigkeit, die er durch diese Wärme doch auch hat. Unseren Pechstein, finde ich, ist trotz dieser Eigenschaften, dass wir auch eine gewisse, also eine sehr feine, elegante Art rüberbringen. Also Botrytis ausgeschlossen, das gibt es für uns nicht im trockenen Bereich, deswegen für uns auch unabdingbar
die Hand. Ist aber jetzt alles bei Moosbacher genauso, ne? Fein,
ist,
elegant.
Genau, kann ist alles relativ, ist ähnlich. Relativ ähnlich. Da würde ich sagen, sind wir auch gar nicht so weit voneinander entfernt. Beim Moosbacher ist, ich weiß nicht, ob es schon immer so ist, aber in den jüngeren Jahren finde ich doch auch das Holz als oft so ein bisschen da noch intensiver als bei uns. Das ist eine Stilfrage, das ist eine Geschmackfrage. Ich finde, das Holz soll gerade bei den Top-Sachen soll unterstützend sein, aber soll nicht vordergründig hervortreten, weil wir ja eben doch die Lage sprechen lassen wollen. Das ist ein persönlicher Stil. Es gibt Leute, die feiern das, weil sie sagen, das Holz bringt noch einmal alles viel mehr hervor. Das ist so, das macht es ja dann auch so spannend, weil da hat dann ja auch jeder so ein bisschen sein eigenes Ding. Sonst, wenn es jeder gleich machen würde.
Das ist natürlich eine alte Diskussion, ne? Das ja, weißt du ja auch. Wir wissen alle, dass viele großen Weine in der Welt natürlich noch extrem viel mehr Holz gesehen haben, bis sie denn in die Flasche kommen, dass das parallel existiert, finde ich. Das ist das für den Konsumenten ja das eigentlich Schöne und Spannende.
Genau.
Wir reden ja nicht über, wir reden über einen fairen Wettbewerb und nicht über, über das allein selig Machende.
Ja. Er kann sich's aussuchen quasi. Er kann sich wirklich für sich schauen, was er am liebsten hat.
Ja, zum Beispiel von Winning und Moosbacher und eure mal verglichen.
Genau.
Und da kriegt man einfach ein Gefühl, der eine wird sagen, nee, das eine und das. Und das, was einem lieber schmeckt, besser schmeckt, lässt sich in den seltensten Fällen in Punkte ausdrücken.
So ist es. Sollte es nicht. So, jetzt ein ganz anderes Projekt. Folgende Geschichte zu dem Wein. Letztes Jahr im März ist mein Großvater mütterlicherseits verstorben und eine Woche später habe ich einen Anruf bekommen, er hat da oben noch im Musenhang, direkt da, wo wir auch unseren Musenhang haben, von dem Winzer haben wir damals, jetzt nicht mehr Winzer, haben wir die ganzen Weinberge übernommen, aber er hat da eben so ein paar Terrassen oder so eine Terrasse mit einer Hütte, die wollte er unbedingt für sich behalten. Und jetzt hat er gesagt, er kann diesen, zeitlich schafft er das nicht. Ja, ich sage, genial, Terrasse, Einzelfall bestockt, das mache ich sofort, also alles wirklich Mosel-Style und habe viel an dem, wenn ich da dran gearbeitet habe, natürlich auch ein bisschen so an meinen Großvater gedacht, weil es irgendwie alles so im gleichen Zeitraum dann auch war und habe dann gesagt, den Wein bauen wir aus, den baue ich aus, so ein bisschen als Projekt. Das ist ein Tonneau, das sind 500 Liter im Tonneau ausgebaut. Der Wein ist jetzt noch komplett, der liegt noch so, wie er ist, mit 5% ganz Trauben vergoren. Ja. Soll, wenn es so groß wird, wie ich mir es erhoffe, irgendwann auch mal in Verkauf kommen. Dementsprechend dann auch vielleicht so eine gewisse Widmung Richtung meines Großvaters, weil es halt auch dieses Mosel-Pfalz-Thema schon in unserer Familie einfach schon immer gab und es eben beides aufgreift. Das ist jetzt ein...
Also die Geschichte in Kombination mit dem, was ich hier im Glas habe, in Nase und Gaumen, die berührt, weil das ist ein toller Wein. Wirklich, wirklich riesig toll. Also, Der ist noch unfertig, ne?
Der ist noch trüb.
Der ist noch trüb, aber der hat eine ganz spannende Nase, der hat ein riesiges Spektrum.
Und finde ich, hat auch so ein bisschen, gerade weil er dann auch dieses Thema Musen dann wieder aufgreift, hat vielleicht so, ist so der moseligste Riesling, den man sich vielleicht so aus der Pfalz vorstellen kann. So von dieses Kühle, dieses Erdige, aber trotzdem so straffe, geradlinige, puristische in gewisser Weise auch. Der Wein liegt nach wie vor auf der Vollhefe, habe ich jetzt alle Wochen im Rhythmus aufgerührt, um eben noch mehr diese Vielfalt noch ein bisschen zu pushen. Und der Wein, wie gesagt, der liegt jetzt auf der Hefe, und je öfter ich ihn probiere, desto besser schmeckt er mir. Also ich bin sehr selbstkritisch. Also wenn das auch nichts wäre, dann hätte ich gesagt, okay, war ein Versuch. Aber ich habe gedacht, weil ich eh vorhin im Keller war, da habe ich gedacht, ich probiere das einfach mal. Die gebe ich dir auch mal zum Probieren. Und das ist so
der. Ja, spannendes Projekt, wirklich. Mhm. Wirklich. Auch in jeder Hinsicht, sagen wir jetzt stilistisch, geschmacklich, eine ganz andere Nummer als alles andere, was wir jetzt hier verkostet haben. Das ist unvergleichbar. Kommen wir wieder ein Stück weit auch vielleicht zum Philipp, ne? Der Philipp ist ja auch noch im Werden.
Genau. Die Vorstellung ist schon genau da, die ist zu 100% da, und die Umsetzung ist von Jahr zu Jahr exakter im Werden.
Was wünschst du dir für die Zukunft?
Dass es erstens mal, dass es so weitergeht, wie es bisher ist. Also auch eine gewisse Dankbarkeit auch haben. Jetzt gerade während Corona habe ich das sehr gemerkt. Mehr geht immer, es geht immer weiter, und es ist auch der Anspruch, aber auch so der Standpunkt jetzt, so was man auch vielleicht, eine gewisse Ehrfurcht, dass ich die auch weiterhin behalte über das, was ich jetzt mache, aber nie den Blick nach vorne verlieren, und ich will immer weiter Gas geben, Rieslinge, nicht irgendwie in einem Stil hinterher eifern, sondern unseren Stil, den wir haben, dem stelle ich voll dahinter, und den einfach noch zu perfektionieren und noch mehr auf den Punkt zu bringen und da einfach die Leute noch mehr zu sensibilisieren, das zu verstehen, weil man muss es verstehen, solche Weine, sonst kann man es nicht nachvollziehen, warum der eine Wein 30 kostet, der andere 10 und der andere 15, und Aufklärungsarbeit, am liebsten auf der ganzen Welt, so wie in dem Jahr 2019 auch, aber dann auch wirklich nie den Bezug zu verlieren, wo es herkommt, und da auch wirklich viel auch selbst mit zu sein, positiv in die Zukunft blicken. Ich meine, wir sind in so einer tollen Situation, wir sind da in einer super tollen Aufwärtsbewegung, würde ich sagen, im deutschen Weinbau, in all den Facetten, was Sekt, Riesling, Spätburgunder. Also wir sind da generell in einer so genialen Phase, und jeder kann da sein Ideales dazu bringen, was er eben am besten kann. Und das Miteinander auch, so ein bisschen, das Untereinander, so die Jungen dann auch nicht denken, der Nachbar ist der Konkurrent oder irgendwas, sondern der ist eigentlich wie wir uns gegenseitig stärker machen können. Und das ist so absolut. Und dann irgendwann zu sagen, so, ich habe das jetzt so weitergeführt und habe genau das erreicht, was im Verhältnis, was meine Eltern auch erreicht haben, in dem Zeitraum. Wenn das so ist in 30 Jahren, dann kann ich wirklich sagen, oder in 40, dann kann ich wirklich sagen, boah, da habe ich was geschaffen.
Bleibt da noch Zeit zum Skifahren?
Die muss. Generell, der Sport ist mir ein großes Anliegen. Das ist natürlich ein Zwiespalt, aber ich höre mir da viele inspirierende Podcasts auch anderer, nicht nur deine. Und ein Tag hat 24 Stunden. Und ein Mensch braucht 6 bis 7, mancher vielleicht 8 Stunden Schlaf. Und da bleibt auch noch am Tag 1-2 Stunden für Sport. Und die nehme ich mir auch.
Täglich?
5-mal die Woche nehme ich mir die, weil mir das bringt mir einfach so einen Ausgleich. Ich sage auch immer, das ist das, was mich dann auch nochmal stärker macht vielleicht, weil ich dann wieder so ausgeglichen bin danach und wieder so frei bin, dass ich wieder Vollgas ins Nächste gehen kann. Das bleibt, ist bei mir so, so wichtig, der Sport, und der wird auch, das Skifahren wird hoffentlich, egal wie, bleiben. Und natürlich nicht mehr in dieser extremen Form wie vorher, aber es muss Zeit dafür bleiben.
Ja. Sehr cool. Vielen Dank, Philipp.
Ich bedanke mich. Es war sehr nett. Vielen Dank.
Auf bald. Tschüss. Ja,
ciao.
So, ihr Lieben, das war die Podcast-Episode mit Philipp Lukas vom Lukashof in Forst an der Weinstraße. Lieber Philipp, vom Taunus in die Pfalz rufe ich dir zu. Vielen Dank für deine Gastfreundschaft, das wunderschöne Gespräch und das spannende Tasting. Vielen Dank natürlich auch für deine Unterstützung dieser Podcast-Episode und auf hoffentlich ganz, ganz bald. Mein Gast in der nächsten Podcast-Episode am 5. November ist Jürgen Krebs vom Weingut Krebs in Vereinsheim. Jürgen ist ein unglaublich emotionaler Typ und wer mit ihm über Wein spricht, merkt unwillkürlich, wie sehr ihm der Wein und auch der Winzerberuf am Herzen liegt. Das spürt man auch im Interview, das ich vor einigen Wochen mit ihm in Vereinsheim geführt habe. Jürgen ist einfach ein echter Pfälzer, offen, ehrlich, herzlich, einfach ein guter Typ. Er gehört zu der in der Pfalz gar nicht so ganz kleinen Gruppe von jungen Winzern, die sich während der vergangenen 10 Jahre ungeheuer dynamisch weiterentwickelt, auch schon mal den Deutschen Rotweinpreis gewonnen haben, aber hinsichtlich der öffentlichen Aufmerksamkeit noch nicht ganz vorne angekommen sind. Umso mehr gibt es zu entdecken. Was dieser Jürgen Krebs für ein Typ ist und wie er in Weinberg und Keller vorgeht, darüber spreche ich mit ihm in der nächsten Episode von Genuss im Bus und freue mich, wenn du dann wieder dabei bist. Bis dahin sage ich Tschüss und auf Wiedersehen und wie immer, lass es dir schmecken.